Radio Prag, Nachrichten.
Das Verfassungsgericht hat die Auslieferung des mutmaßlichen Hackers Nikulin aufgehoben. In Tschechien wird eine internationale Militärübung stattfinden. Das Finanzministerium hat die Wirtschaftsprognose nach unten korrigiert. Ex-Justizminister Robert Pelikan hat bei der Auslieferung des mutmaßlichen russischen Hackers Jewgeni Nikulin dessen Rechte verletzt. Das Verfassungsgericht in Brünn hat am Dienstag der Verfassungsbeschwerde stattgegeben und dessen Auslieferung aus Tschechien in die USA aufgehoben. Nikulin befindet sich allerdings seit über einem Jahr in den Vereinigten Staaten. Nach langen juristischen Auseinandersetzungen war er im März 2018 an die USA ausgeliefert worden. Die US-Ermittler werfen ihm unter anderem vor, die Zugangsdaten von rund 117 Millionen Nutzern des Sozialnetzwerks LinkedIn gestohlen zu haben. Auch Russland hatte die Auslieferung seines Staatsbürgers gefordert. In Tschechien wird im Mai die Übung Dark Blade 2019 mit internationaler Beteiligung verlaufen. Über 1200 Soldaten und 30 Hubschrauber und Flugzeuge aus insgesamt 6 Ländern sollen daran teilnehmen. Sie werden unter anderem die internationale Zusammenarbeit, den Einsatz von Fallschirmspringern und Tauchern, die Beförderung von Menschen und Hunden sowie Nachtflüge üben, wie Vertreter der tschechischen Armee am Dienstag in Prag mitteilten. Es handelt sich nicht um eine Übung der NATO, sondern eine der Europäischen Union, betonte Oberbefehlshaber der Luftwaffe Petr Hromek. Die Übung Dark Blade findet zum ersten Mal in Tschechien statt. Ein vierter Mobilfunkanbieter soll bald nach Tschechien kommen. Die Regierung hatte auf ihrer Sitzung am Dienstag die Bedingungen für eine Auktion von weiteren Frequenzbändern gebilligt. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Dabei soll es auch um den 5G-Ausbau in Tschechien gehen. Der Ertrag für den Staat soll 8 Milliarden Kronen erreichen. Der ehemalige Generalsekretär der Partei Freiheit und Direkte Demokratie Jaroslav Staník wurde wegen Volksverhetzung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem muss er Geldbuße in Höhe von 2.700 Euro bezahlen. Das Urteil wurde vom Stadtgericht im ersten Prager Stadtbezirk am Dienstag gesprochen. Staník soll sich im Jahr 2017 rassistisch und abwertend gegenüber Roma, Juden und Homosexuellen geäußert haben. Das Finanzministerium hat die Wirtschaftsaussichten für Tschechien in diesem Jahr nach unten korrigiert. Demnach soll das Bruttoinlandsprodukt um 2,4% wachsen. Zuvor hatte die Prognose bei einem Plus von 2,5% gelegen. Die wichtigste Ursache ist die schlechtere Wirtschaftsentwicklung im Ausland, wie die Behörde in einem Pressebericht informierte. Im Prager Zentrum für die Gegenwartskunst DOCS wird am 15. April die Büste des chinesischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo enthüllt. Der chinesische Regimekritiker starb vor 2 Jahren im Gefängnis. Die Huldigung an Liu Xiaobo veranstaltet das Kunstzentrum DOCS gemeinsam mit Amnesty International anlässlich des 30. Jahrestags der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Die Büste des Dissidenten schuf die Bildhauerin Maria Scheborowa. An der Enthüllung der Plastik wird die Witwe des Dissidenten, die Dichterin und Fotografin Liu Xia, teilnehmen. Darüber informierte das Zentrum DOCS am Dienstag. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es heiter bis bewölkt in Tschechien, im Süden örtlich bedeckt mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Verkehrsminister Dan Ťok ist zurückgetreten. Er sagte, er sei nicht wegen der Arbeit, sondern der Angriffe, die gegen ihn geführt worden seien, zurückgetreten. Wie eine Behausung auf dem Mars aussehen könnte, damit befassen sich Studenten aus Prag und aus Delft in einem gemeinsamen Projekt. Und eben heute am Mikrofon stellt Ihnen Markéta Kachlíková den Übersetzer Mirko Kresch vor. Bleiben Sie dran. Premier Andrej Babiš muss sein Kabinett umbilden. Nur ein Dreivierteljahr nach dem Vertrauensvotum für die Regierung aus Partei Anno und Sozialdemokraten nimmt schon der dritte Minister seinen Hut. Diesmal ist es Verkehrsminister Dan Ťok. Er hat sich aber selbst entschlossen, zurückzutreten. Mehr dazu von Lothar Martin.
Am 1. April schrieb die Tageszeitung La Raponte Nes, Verkehrsminister Tjok habe sich entschieden, die Regierung zu verlassen. Der Genannte aber widersprach.
Ich halte das für einen April-Scherz und werde die Meldung deshalb auch nicht kommentieren. Man kann über alles Mögliche spekulieren. Sollte diese Situation aber wirklich eintreten, werde ich dazu auch etwas sagen.
Nur eine Woche später gab Tjok dem Internetportal Novinky.cz ein Interview und da hörten sich seine Gedanken schon ganz anders an. Seine Entscheidung habe schon längere Zeit festgestanden. Mit dem Premier sei jedoch vereinbart worden, sie vorerst nicht zu kommentieren, ließ der parteilose Politiker wissen. Tatsächlich hatte Tjok schon im Januar ein Rücktrittsgesuch beim Regierungschef eingereicht, doch sein Vorgesetzter lehnte dies damals ab. Nun aber scheint die Zeit gekommen, um es einzulösen. Und der 60-Jährige erklärt, was ihn im Januar wie auch heute dazu bewogen hat.
Ich bin müde von dieser Arbeit, die mir ansonsten Freude bereitet hat. Doch es sind die Angriffe auf meine Person und die vielen Nebensächlichkeiten, die mir zugesetzt haben. Und eine von der Polizei durchgeführte Untersuchung hat mich in der Annahme bestärkt, dass jemand daran arbeitet, mich als schwachen Minister darzustellen.
Tjok spielt damit auf die polizeilichen Ermittlungen zur Ausschreibung über den weiteren Betrieb des Mautsystems in Tschechien an. Die österreichische Firma Kapsch hat das Mautsystem hierzulande aufgebaut, in dem Verfahren über dessen Weiterbetrieb jedoch verloren. Nun lässt die Firma prüfen, ob unter anderem die Einschätzung des Kartellamts zu dieser Ausschreibung unabhängig war oder nicht. Doch auch sämtliche Oppositionsparteien zeigten sich unzufrieden mit der Arbeit des Verkehrsministers. Der Parteichef der Christdemokraten, Marek Viboni.
Da war zum einen die Ausschreibung zum Mautbetrieb, zum anderen die katastrophale Situation auf der Autobahn D1, aber auch die schlechte Lage bei der Bahn. Die Probleme haben sich einfach gehäuft.
Im vergangenen Winter sorgte vor allem die Lage auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brünn für Kritik. Nur ein paar kräftige Schneefälle hatten den Verkehr auf der Strecke für mehrere Tage zum Erliegen gebracht. Das monierte selbst Regierungschef André Babiš.
Die Arbeiten an der Autobahn D1 sind von der ausführenden Baufirma nicht fristgemäß bewältigt worden. Ich werde das überprüfen lassen und will wissen, wie die Ausschreibung dazu abgelaufen ist.
In der Kritik von Premier Babiš sieht ODS-Fraktionschef Zbyněk Stanjura zudem noch einen anderen Grund für das folgerichtige Scheitern des Verkehrsministers. Der parteilose Experte Tjok habe innerhalb der ANO-Partei einfach keine politische Unterstützung bekommen, so Stanjura. Dennoch hat es der Manager aus Uherskradiště sehr weit gebracht. Dan Tjok ist mit 4 Jahren und gut 5 Monaten der am längsten amtierende Verkehrsminister Tschechiens. Er trat sein Amt am 4. Dezember 2014 an. Wann genau er zurücktritt und wer sein Nachfolger wird, das entscheidet demnächst Premier Babiš.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über den Rücktritt von Verkehrsminister Dan Tjok. Der Mars ist zwar der direkte Nachbar der Erde, doch bisher ist noch nie ein Mensch dorthin geflogen. Das Maximum war bisher ein Rover, um den Wüstenplaneten zu erforschen. Dennoch gibt es schon seit langem die Vision einer Kolonie auf dem roten Planeten. Und seit einiger Zeit machen sich Wissenschaftler Gedanken, wie Behausungen auf dem Mars beschaffen sein sollten. Studierende aus Prag und Delft haben dazu nun mit einem Projekt einen weiteren kleinen Beitrag geleistet. Till Janser berichtet.
Es ist ein 2 Meter hoher Iglu, der entstanden ist. Der Ausgangsstoff dafür ist aber nicht Schnee, sondern Hanf. Die Naturfasern wurden in eine Spezialmischung getunkt, um sie zu verstärken. Doch das Wichtigste, das Gewebe für die Konstruktion hat ein Roboter gesponnen. Es ging darum auszuprobieren, wie der Mensch mit einer Maschine beim Häuserbau zusammenarbeiten kann. Katarzyna Nowakowa hat für das Fach Architektur an der Technischen Hochschule in Prag ein experimentelles Atelier mitgegründet.
Was ist eigentlich proti robotické práci? Die ursprüngliche Idee eines Roboters und seiner Fähigkeiten ist, dass dieser den Menschen bei der Fließbandarbeit ersetzt. Wir sind aber den umgekehrten Weg gegangen. Für die einfache Arbeit haben wir Menschen eingesetzt und für die schwierige den Roboter.
Dazu haben Studierende von der Technischen Hochschule in Prag mit Kommilitonen aus dem niederländischen Delft zusammengearbeitet. Zunächst erstellten sie ein Gerüst für die Kuppel des Iglus. In dieses sollten 5- und 6-eckige Platten eingesetzt werden. Diese mussten passgenau sein. Eine Arbeit, die ein Roboter präziser ausführt als die menschliche Hand. Katarzyna Nowakowa.
Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Webmuster überall etwas unterschiedlich sind. Die konkreten Handgriffe haben wir dem Roboter mit der Programmiersprache Rhino Grasshopper beigebracht.
Für das Material war vorgegeben Naturstoffe und möglichst leicht. Die Idee dabei, der Bau sollte theoretisch auch auf dem Mars zu bewerkstelligen sein. Wie aber wurde der Hanf so verstärkt, dass er als Wand des Iglus dienen konnte?
Wir haben die Hanffasern genommen und sie in eine Mischung getunkt aus Leim, Stärke, Xanthan und Gummi arabicum. Das wird nach einigen Stunden so fest, dass es auch eine 2 Meter hohe Konstruktion tragen kann.
Die Platten, die der Roboter schuf, haben die Studierenden dann in das Iglu-Gerüst eingesetzt. Der Roboter war eine Leihgabe von Universal Robots. Katarzyna Slanska ist Marketingchefin des dänischen Entwicklers für Mittel- und Osteuropa.
Die Anfrage war durchaus speziell. Bisher haben wir es noch nicht erlebt, dass ein Roboter weben sollte. Und schon gar keine Platten für Zukunftshäuser. Das war für uns etwas Neues.
Allerdings, genau dieses Iglu wird schwerlich irgendwann auf dem Mars stehen. Es soll nur als Modell dienen für mögliche Behausungen der Zukunft. Die Aufgabe der Studierenden lag vor allem darin, den gesamten Herstellungsprozess abzudecken. Vom Entwurf über die Fertigung der Teile bis zur Montage. Außerdem konnten sie laut Katarzyna Nowakowa ein Verfahren ausprobieren, das sie bisher nicht kannten.
Eine der schwersten Aufgaben war dabei eben gerade, einen Roboter einzusetzen. Bisher hatten sie dies noch nicht gemacht und sie dachten auch nicht, dass sie es schaffen würden. Aber dieser Roboter ist so gutmütig, dass die Studierenden den Umgang mit ihm innerhalb weniger Wochen gelernt haben. Sie haben ihn so programmiert, dass er genau nach Vorgabe gewebt hat.
Allerdings, laut Erstsemester Rick von der Uni in Delft, mussten die Studierenden dabei einige Fehlversuche überstehen.
Till Janser war das mit einem Bericht über das Studentenprojekt, bei dem eine Behausung für den Mars entworfen wurde. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Mirko Kretsch ist ein Übersetzer aus dem Tschechischen ins Deutsche. Die Leser in der Nachbarländern können dank ihm unter anderem den Roman Kiras Version von Emil Hackl und die Grafiknovelle Tschechenkrieg von Jan Novák und Jaromír 99 lesen. Beide Werke wurden im März auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Markéta Kachlíková hat sich dort mit dem Vermittler der tschechischen Literatur getroffen.
Heute am Mikrofon.
Herr Kretsch, die tschechische Literatur steht im Mittelpunkt der Leipziger Buchmesse, oder besser gesagt, Tschechien ist Gastland. Wie ist es aber mit der Stellung der tschechischen Literatur in Deutschland sonst, wenn nicht gerade die Buchmesse stattfindet, wo Tschechien Gastland ist?
Die tschechische Literatur hat es schwer im deutschsprachigen Raum. Es geht ja nicht nur um Deutschland, es ist ja ein Literaturraum mit Österreich und der Schweiz und den deutschsprachigen Regionen weiteren. Die tschechische Literatur war nach 89 ein bisschen das Exotische, das Neue. Das war viel nachgefragt, weil sie für die Leute zumindest im westlichen Teil Europas hinter dem eisernen Vorhang plötzlich hervorkam. und man neugierig war, was dort literarisch gesagt werden sollte. Dieses Interesse hat abgenommen, weil mittlerweile Tschechien einfach seinen Weg gefunden hat. In Europa ist es ein ganz normales Land geworden. Es hat sich eingegliedert in diese europäischen Kontexte. Zwar spezifisch und auf seine eigene Art und Weise, über die auch viel gesprochen wird, aber die Literatur ist jetzt eigentlich relativ ähnlich. Man fragt immer, was ist typisch tschechisch an der Literatur? Und es ist schwer zu sagen. Es sind die Persönlichkeiten, die die Literatur ausmachen. Und die gibt es natürlich sowohl in Tschechien als auch in Deutschland, als auch in Österreich. Und das Problem in Deutschland, die Literatur muss übersetzt werden. Das ist ein Kostenfaktor und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Verlage sagen, dann haben wir zu dem Thema lieber eine deutsche Autorin. Die kostet uns weniger, da bezahlen wir die Rechte und die vor allem können wir zu Lesungen schicken. Sie spricht natürlich Deutsch. Die tschechische Autorin kann sein, dass sie Deutsch spricht, vielleicht aber auch nicht. Dann braucht man wieder einen Dolmetscher. Da ist die Hürde einfach größer. Es bedarf mehr Vermittlung und ich meine, es gibt genug Übersetzerinnen und Übersetzer. Die sind auch hier und die bauen diese Brücken, aber es ist immer ein bisschen komplizierter.
Sie sind einer dieser Übersetzer. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, zur tschechischen Sprache und zur Arbeit des Übersetzers der Literatur?
Das war eher unbeabsichtigt. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen und bin dort auf einer Schule gewesen mit Sprachschwerpunkt und hatte als dritte Fremdsprache Tschechisch. Das wollte ich gar nicht so, ich bin da hingeschickt worden, mehr oder weniger. Und dann bin ich dabei geblieben. Ich habe Abitur gemacht im Jahr 89, 90. Und dann waren plötzlich die Karten neu gemischt in ganz Europa. Ich hatte völlig andere Möglichkeiten und bin im Endeffekt aber dann dabei geblieben. Tschechisch, ich habe Bohemistik studiert in Berlin, habe noch Slowakisch dazugelernt und habe während des Studiums angefangen zu übersetzen, als ich in Prag studiert habe ein Jahr, weil ich immer dachte, schade, dass meine Freunde in Deutschland das nicht lesen können, was ich hier lese. Diese vielen schönen Texte, Kurzgeschichten von Miloš Macourek war so ein ganz typisches Beispiel. Die fand ich großartig, diese kleinen Miniaturen. Und dann habe ich angefangen, die zu übersetzen und so bin ich da ein bisschen reingekommen über Kontakte. Und das ist der Klassiker, Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Und das hat funktioniert.
Sie haben die allgemeine Lage beim deutschsprachigen Publikum, Lesepublikum und bei den Verlegern beschrieben, also dass die tschechischen Autoren für Sie nicht genug spezifisch sind, dass Sie eigentlich ähnlich schreiben wie die deutschen Autoren. Ist das für Sie anders, wenn Sie einen tieferen Einblick in die Literatur haben?
Ja, das ist natürlich, es ist die andere Perspektive. Das finde ich interessant. Dieselben Themen, meinetwegen. Aber es ist die andere Perspektive. Es ist die Perspektive der anderen Person. Wie gesagt, es ist die Persönlichkeit derjenigen oder desjenigen, der schreibt. Aber es ist auch der Blick mit dem Tschechischen, mit der tschechischen Sozialisierung, mit der tschechischen Geschichte im Hinterkopf. Das ist eine Geschichte, die zum Beispiel Jaroslav Rudiš immer wieder betont. Diese zentraleuropäische Geschichte sitzt einfach bei den Tschechen irgendwo noch im Unterbewusstsein mit drin. Das ist da. Und da können wir im deutschsprachigen Raum viel davon lernen. Und wir können aber auch viel anknüpfen. Ich selber bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen und habe, wenn ich Bücher lese, die sich mit der Zeit der 70er oder 80er Jahre beschäftigen, finde ich so viele Anknüpfungspunkte, weil es in Tschechien natürlich ähnliche Phänomene gab, ähnliche Mechanismen funktioniert haben. Da kann man ganz viel Ähnlichkeiten finden und das ist eigentlich schön. Aber die Verlage sagen immer, es muss ganz spezifisch tschechisch sein und es darf auf gar keinen Fall tschechisch spezifisch sein. Das ist die Quadratur des Kreises und man weiß überhaupt nicht, was man da noch anbieten soll. Das heißt, auch dort ist es einfach wieder von Fall zu Fall. Wenn es passt vom Stil, vom Thema, vielleicht von der Person des Autors, kann das was werden. Es ist aber sehr, sehr schwer.
Sie haben Prosatexte von Emil Hackel übersetzt von Jan Novák. War das Ihre Wahl, diese Autoren für das deutschsprachige Publikum zu vermitteln?
Das kann man nicht so eindeutig sagen. Ich habe natürlich, ich lese Bücher und ich habe welche, die mir sehr gefallen, wo ich denke, das wäre interessant. Ich habe auch viele Jahre lang mit deutschsprachigen Verlagen in Kontakt gestanden, habe versucht zu vermitteln, habe denen Angebote gemacht, habe ihnen erzählt von den Büchern, die ich gelesen habe. Es gibt aber auch noch viele Kolleginnen und Kollegen, die haben andere Autoren. Also wir kennen uns alle untereinander. Wir haben das zum Teil ein bisschen untereinander so aufgeteilt. Das heißt, ich will auch nicht unbedingt parallel zu jemanden fördern, der mir zwar gefällt, aber wo ich weiß, da steckt viel Herzblut von jemand anderem drin. Andere andererseits passiert es mir auch, dass ich angefragt werde für eine Übersetzung, wo sagt, wir haben diese Rechte gekauft zu diesem Buch, möchten Sie es gerne übersetzen, wo ich es nicht aussuche. Aber ich habe immer das Gefühl, fast alle Bücher, die auf Deutsch erscheinen, haben es auch verdient. Ich sage fast alle Bücher, aber die große Zahl schon. Und deswegen, wenn ich so ein Angebot kriege und sage, das habe ich noch nie gelesen, mit dem Autor habe ich mich noch nie befasst, aber dann reizt mich das auch. Das finde ich interessant, weil ich habe sehr gerne Literatur in allen Varianten. Also ich bin da sehr, habe ein großes, breites Spektrum und interessiere mich für alles und kann sowieso nicht alles verfolgen.
Stehen Sie auch mit den Literaturmenschen sozusagen in Tschechien in Kontakt oder wo sammeln Sie Informationen über die tschechische Literatur?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Mittlerweile dank Internet und dank gewisser Plattformen wie e-Literatura zum Beispiel ist eine super Quelle. Da gibt es kurze Informationen zu neuen Büchern, kurze Rezensionen. Schwierig ist es manchmal, wenn ich jetzt versuche, über Zeitungskritiken oder über literarische Kritiken zu gehen, weil ich habe immer das Gefühl, in Tschechien wird da sehr viel Persönliches ausgetauscht über diese Kritiken. Und wenn ich anderthalb Seiten Verriss lese, dann frage ich mich, warum hat dieser Mensch nicht ein anderes Buch, was ihm gefallen hat, beschrieben oder darüber geschrieben? Warum muss man anderthalb Seiten jemandem sagen, wie schlecht das Buch ist und wie ungelungen? Das hilft mir auch nicht weiter als Vermittler. Aber
ist das in der deutschen Kritik anders, bei den deutschen Kritikern? Ist es ein spezifisches Zeichen der Tschechen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es in Tschechien, also mir fällt es mehr auf dort, das ist auch der kleine Haifischteich, diese kleine, relativ kleine, überschaubare tschechische Literaturszene, wo sich die Leute ja alle untereinander kennen. Das ist im deutschsprachigen Raum viel unübersichtlicher und viel objektiver, kommt mir vor. Nicht, dass es das hier nicht auch gibt. Ach Quatsch. Und was mir auch noch hilft, sind natürlich die Agenturen bzw. die Rechteabteilungen in den Verlagen. Bei Argo ist das Veronika Chalopkova, die Agentur Pluch von Edgar de Bruyne oder Dana Blatna oder Maria Sileni. Das sind auch wichtige Netzwerker, mit denen ich im Gespräch bin. Also wir sind da eigentlich alle ganz gut vernetzt und nicht zuletzt meine Kolleginnen und meine Kollegen, die auch mit Tipps kommen vielleicht.
Wie finden Sie das Programm des Gastauftritts Tschechiens auf der Leipziger Buchmesse?
Ich finde es zu voll. Ich finde, es sind zu viele Autorinnen und Autoren da. Für einen Außenstehenden mit einem gewissen Interesse an tschechischer Literatur, der gesagt hat, okay, ich komme jetzt 4 Tage hierher und will mir was anschauen. Es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, sich zu orientieren. Und wenn 5 oder 6 Veranstaltungen parallel laufen an ganz unterschiedlichen Orten in Prag, dann ist das natürlich schön. Das sieht auch nach außen hin gut aus. Und ich finde es auch toll, sowas auf die Beine zu stellen. Aber ich selber moderiere 6 Veranstaltungen und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, ob ich da nicht vielleicht mit ganz wenigen Leuten nur sitze. Das wäre sehr schade, aber ich bin da immer so ein bisschen, ich bin Skeptiker, muss ich sagen. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen und freue mich natürlich drauf, was hier alles passiert und bin ganz euphorisch. Das ist so diese Messe-Euphorie, die mich jedes Mal überfällt. Erst recht hier an der Standeröffnung, wenn es knallvoll ist und man ganz viele Leute sieht, die man kennt. Also ich bin da verhalten optimistisch und hoffe, dass es wirklich genug Leute gibt, die sich auch alle ansehen wollen, denn es lohnt sich ja alles. Es ist ja nicht so, dass diese Veranstaltung, dass man sagt, das hätte man sich schenken können. Nein, es ist ja auch alles interessant. Und ich selber weine bittere Tränen, wenn ich da sitze und moderiere und parallel dazu eine Veranstaltung läuft, die ich mir wahnsinnig gerne selber angucken würde. Tja, Pech gehabt.
Glauben Sie, dass der Gastauftritt hier wirklich ein Beginn sein kann für die tschechische Präsenz in deutschen Buchhandlungen, wie Herr Zille in seiner Eröffnungsrede gesagt hat?
Ich habe meine Glaskugel leider im Hotel gelassen, die habe ich nicht dabei. Da könnte ich heute Abend mal reinschauen, ob es vielleicht besser wird, ob mehr Titel jetzt kommen. Naja, es war zumindest dieser Schritt, die Entscheidung des Gastland zu sein hier, hat einfach den Effekt gehabt, dass sehr viele tschechische Titel jetzt auf Deutsch erschienen sind. Es ist einiges dabei, was, sagen wir mal, konjunkturell bedingt ist, wo es vielleicht keine Fortsetzung gibt, aber vielleicht sind auch ein paar Leute dabei, die das jetzt für sich entdecken, diese Literatur, dieses Land und dann weiterarbeiten wollen. Ich höre das ab und zu, diese Stimmen. Man kann es nur hoffen. Und es ist natürlich wie immer eine Frage des Geldes. Wir hoffen, dass die Förderung des Kulturministeriums weiter bestehen bleibt für diese Übersetzung und die Produktionskosten, was jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr ausgeweitet wurde. Das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt gehabt. Und außerdem, es ist ja eben nicht nur diese Messeauftritt, sondern es ist ja das ganze Kulturjahr, dass Tschechien also immer präsent ist in allen möglichen Teilen des deutschsprachigen Raums. Das ist wichtig, das ist eine sehr, sehr gute Idee, das nicht auf diese 4 Tage nur zu konzentrieren, sondern einfach wirklich möglichst breit sich aufzustellen und die deutschsprachigen Leser so ein bisschen denen ständig wieder unterzuschieben und sie auf den Geschmack zu bringen. Das könnte klappen.
Mit dem Übersetzer Mirko Kretsch hat Markéta Kachlíková gesprochen. Und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.